Nach der vedischen Ansicht besteht im Herzen des gewöhnlichen Menschen ein gottförmiges Vakuum. Ein Vakuum ist ein leerer Raum, der auf Objekte, die in der Nähe stehen, eine Anziehung wirkt. Das Herz, was nicht erfüllt ist von Gottes Gegenwart, ist angefüllt mit materiellen Wünschen, die ständig versuchen, Dinge und Menschen irgendwie anzuziehen, im Versuch, dieses Vakuum zu füllen. Aber es ist eben ein gottähnliches oder gottförmiges Vakuum. Wir werden so lange undicht sein. Oder ich glaube, in Deutsch sagt man nicht ganz dicht. Solange wir nicht die Form, das gottförmliche Vakuum mit Gott gefüllt haben. Und dann wird diese Zugkraft unserer materiellen Wünsche, die sich auf die Dinge beziehen, die im Äußeren liegen, aufhören. Solange ein Mensch jedoch nicht Gott in dieses gottförmige Vakuum hineintut, also nicht Gottes bewusst wird, werden weiterhin unzählige materielle Wünsche sein Leben plagen. Er könnte theoretisch alles haben, sagen wir mal ein großes Grundstück mit einer Villa und vielen ja-sagenden Freunden, Yes-Men. Aber er wird dann nach der nächsten Villa Ausschau halten oder nach dem nächsten Erwerb Ausschau halten, solange er dieses gottförmige Vakuum nicht gefüllt hat. Er wird unzufrieden bleiben und versuchen, weiterhin im Äußeren seine Zufriedenheit zu finden. Und so kann er theoretisch den ganzen Himmel und die ganze Hölle durch sein Herz ziehen. Er wird weiterhin undicht bleiben, weiterhin noch mehr wollen. Das ist ungefähr so wie man hat diese Theorie von den schwarzen Löchern entwickelt, weil man sich nicht anders erklären konnte, wieso Dinge im All immer wieder plötzlich verschwinden. Und hat dann gesagt, es sind diese schwarzen Löcher, die eine große Anziehungskraft wirken. Oder man kennt bei uns das Bermuda-Dreieck, eine Region im Pazifik, in dem aus irgendwelchen, ist es der Pazifik oder Atlantik? Atlantik, gut. Eine Region im Atlantik, wo also so ein hungriges Loch existiert, was also Schiff auf Schiff verschlingt und niemals genug hat. So ist es auch im Herzen. Es gibt einfach nicht genug oder Zufriedenheit. Es gibt für kurze Zeit für einen Menschen, der nicht Gott im Herzen hat, eine Überwältigung, wenn die Sinne einfach so überflutet sind, so übermannt sind, so überstrapaziert sind, dass man sagt, also nach der 10. Pizza gebe ich auf. Aber nach kurzer Zeit kommt das Alte wieder zurück. Nach Patanjali, dem Autoren der Yoga-Sutren, ist es so, dass das Herz der Ort ist, wo Wünsche entstehen, also so rauskommen, die sich dann in die Welt projizieren. Es ist auch der Ort, wo, wenn es überhaupt gelingt, Wünsche zur Ruhe kommen müssen, wo man wunschlos werden wird. Gab es schwere Verletzungen oder geht es noch? So, So, wir müssen irgendwie sehen, dass das Krishna, das Gott in unser Herz hineinkommt. Mein spiritueller Meister hat hierüber mehrfach geschrieben und er sagte einmal sagte er, ich will euch mal ein solches Zitat vorlesen, der ganze Punkt der spirituellen Kultur ist es, das Herz zu verwandeln. Und zwar so, dass man seine ewige Beziehung mit dem höchsten Herrn sieht. Ein anderes Mal sagte er, dass man es feiern sollte, wenn tatsächlich Krishna oder Gott in dieses Vakuum hineinkommt und dann endlich Ruhe existiert und Glückseligkeit und Nektar und ekstatische Tränen und all das. Ne? Er sagte einmal, sprach einmal über den Erfolg im spirituellen Leben. Er sagte, wenn das Herz dann mal gesäubert ist, sollten wir Krishna einladen und ihn bitten, dass er sich dort niederlässt. Und dann sollten wir ein Festival feiern, also das ist ein Grund zur Freude. Und was sollen wir machen? Wie sollen wir es machen? Wir sollen Hare Krishna singen und in diesem Festival der Liebe tanzen und danach Prasadam verteilen. Speise, die zu Krishna geopfert ist, zu anderen Menschen, sodass die auch teilhaben können an unserer großen Freude, an unserer großen Ekstase. Wenn jemand in einen See hineinkommt und dort ein Bad nimmt, oder sagen wir mal ein Teich, dann wird der Teich die Form desjenigen, der da badet, aufnehmen und als Folge davon wird er an den Rändern ein wenig überfließen. Also wenn der Spiritualist erfolgreich darin ist, Krishna ins Herz einzuladen, dieses Vakuum zu füllen, dann gibt es eine sehr schöne Reaktion. Dann wird der See des Herzens so erfüllt, das Herz wird so erfüllt, dass meistens Tränen der Ekstase aus den Augen hervortreten und sie überquellen. Oder wie sagt man in Deutsch? Warte mal, ich kann doch all die deutschen, ist auch spirituellen Sätze. Hm? Wem das Herz voll ist, dem quillt der Mund über. Hm? Kennt ihr? Das bedeutet hier ist Gott im Herzen jetzt plötzlich und also sagen wir mal in der Perfektion bedeutet dieser Spruch Gott ist im Herzen und dann kommt es zu einem Überfluss, es kommt zu Tätigkeiten, es kommt zu Symptomen der Ekstase, zu Freudenausbrüchen und zu Zufriedenheit und dann sagt man wirklich, jetzt brauche ich gar nichts anderes mehr. Dieses gottförmige Vakuum wird, wenn Gott unser Herz verlässt und wir nicht mindvoll sind, nicht an ihn denken, erfüllt von einem ständig schwätzenden Geist. Das hat der normale Mensch, den Geist, und damit meine ich jetzt den Mind, den Verstand, das Denken, was also ständig im Denken, im Herzen ist oder im Kopf ist und ständig etwas erzählt, irgendwelche falschen Stories, falschen Geschichten, die unser Leben bestimmen. Nicht? Du bist ein Deutscher oder du wärst nur glücklich, wenn du studierst und ein Universitätsdiplomen macht. Wir eröffnen gerade eine vedische, das heißt eine spirituelle Universität, in die zusammenarbeitet mit Indien und mit Italien. Und wir merken, was für ein Rennen in der Gesellschaft nach diesen Titeln ist, Doktor, Diplom, wie Menschen da also ich will mal sagen, titelgeil sind, wenn man das jetzt mal ganz doof ausdrücken darf. Ne? Weil der Geist, der da im Herzen ist, wo Gott hingehört, diesen Menschen einredet, du wärst nur als akkreditierter Akademiker was wert sein. Nicht? Oder andere Geschichten. Die meisten Geschichten sind sehr einfach erzählt. Das mache ich, das mache ich nicht. Das ist so hinter den Geschichten des Geistes drin. Man sagt im Sanskrit dazu, Sankalpa und Vikalpa, das will ich nicht. Das mache ich nicht. Anziehung und dann Ablehnung. Und ständig rattert und rasselt und spricht der Geist. Selbst in der Nacht noch. Viele spirituelle Prozesse oder spirituelle Übungen zielen deswegen darauf ab, dieses ständige Geschwätz oder Einreden unserer Gedanken, die da eine gottähnliche Position fast aufnehmen, zum Stillstand zu bringen und zu dem Zustand zu kommen, die Buddhisten No Mind nennen, wo dieses ständige Gebrabbel aufhört, was den Menschen wirklich das Leben schwer macht. Und ihn ständig zwingt, in bestimmte Lebenssachen reinzukommen. Viele, viele Leute sehen das Stillschweigen des Geistes, das Zuruhekommen des Geistes, als die Perfektion ihres Lebens an. Aber im Krishna-Bewusstsein lernen wir, dass wir dass die eigentliche Zufriedenheit wirklich darin besteht, wann wir Krishna ins Herz hineinbekommen. Und darüber, wie das zu machen ist, möchte ich heute gerne sprechen. Es gibt, wie viele von euch wissen, die Bhagavad Gita. Und in dieser Bhagavad Gita spricht Krishna über ganz viele Dinge. Wie wir ewige Seele sind, wie wir unsere Tätigkeiten ausüben sollten in dieser Welt. Er spricht darüber, wie er gegenwärtig ist in dieser Welt, in seiner universalen Form oder in der Fähigkeit des eines jeden von uns. Er spricht, wie er der Geschmack im Wasser ist. Er gibt so ein paar Adressen, wie man ihn finden kann. Und er wiederholt sich eigentlich nie, bis auf zweimal. In der Mitte der Bhagavad Gita und am Ende der Bhagavad Gita spricht er genau die gleichen Worte. Und diese Worte sind sozusagen das Thema der Bhagavad Gita. Sie sind der Schlüssel auch, durch den man die Bhagavad Gita verstehen kann, die essentielle Botschaft der Gita. Sie heißen die Paribhasita Sutras. Ein Thema könnt ihr ungefähr so verstehen wie in der Musik. Da gibt es verschiedene musikalische Stücke, aber ein Thema, was alles zusammenzieht. Ich möchte euch ein solches gerne vorsingen, obwohl ich ein schrecklicher Sänger bin, aber die Idee wird klar. Achtung, anschnallen. Klassik. Konzert. Du 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 du. So, das ist das Thema. Und dann tut der Komponist denn auf ein anderes Thema, auf ein anderes Stück ausweichen, was dieses Thema unterstützt und was man verstehen kann, wenn man das Thema versteht. Also und dann geht's so. Und so. Und man weiß, wieso das jetzt plötzlich ist, wenn man eben das Thema versteht, zu dem sich alle anderen Dinge, die in dieser Komposition geschehen, eben arrangieren. So ist er auch in der Gita. Es gibt ein Thema und alle anderen Themen, die drumherum angesprochen werden, lassen sich erklären durch dieses Grundthema, was es da gibt. Und dieses Grundthema gibt uns vier Punkte, die wichtig sind für jemanden, der an dieser Füllung des Herzens interessiert ist, der einfach wirklich eine Transformation, eine innere Verwandlung erleben möchte, die ihn von einem materiellen Menschen zu einem spirituellen Menschen werden lassen. Ich selber praktiziere diese vier Punkte täglich und übe mit diesen Punkten. Es ist wie ein Sadhana und habe festgestellt, wenn es mir gelingt, diese Punkte zu üben, dann ist mein Tag unglaublich spirituell und ich fühle mich glücklich und ausgefüllt. Und dann, sagen wir mal, wenn ich diese Punkte nicht tue, kann es vorkommen, das braucht ein paar Wochen, aber dann kann es vorkommen, dass wieder im Herzen dieses Vakuum ist und plötzlich Wünsche dieses Vakuum erfüllen, materielle Wünsche, und dann eine aus der Ausgewogenheit und aus der Ausgeglichenheit bringen. So, ich möchte einmal sehen, möchtet ihr gerne diese vier Punkte einfach mal da reinfühlen, mal reinhorchen, was es ist und mal sehen, was die Hare Krishna Devotees so auf Lager haben? Nicht so, dass ist eigentlich nicht die Hare, sind die Krishna Devotees, die diesen Text der Gita, ich habe mir das hier so aufgeschrieben, ich will jetzt mal, dass ihr das genau hört. Also bei den ganzen Themen, was ihr jetzt hören werdet, ich habe dann vor einiger Zeit an der Columbus Universität in New York drüber einen Vortrag gehalten. Und da habe ich diese Studenten vorgewarnt. Also es wird jetzt total spirituell werden. Und es geht hier um nichts anderes als die Absorbierung. Das heißt die innere Versenkung und die innere Erfüllung unseres Bewusstseins. Zum Thema Absorption. Dieses Tuch war mal weiß, aber weil ich es hereingetan, also ich selber nicht, ich bin so unpraktisch, aber eine liebe Seele hat es hereingehalten in ein Bottich mit saffronfarbenem Wasser und drin gelassen. Und dann hat dieser ehemalige weiße Stoff die Farbe Saffron absorbiert. Und jetzt ist es praktisch Saffron. Und so ist es auch bei der Transformation des Herzens. Wir müssen das Herz absorbieren in die Eigenschaften Gottes, also in Gott versenken. Wir müssen richtig, richtig gottesbewusst werden. Und dann in Kontakt mit ihm absorbieren wir uns und nehmen Qualitäten, göttliche Qualitäten auf. So, wie man das macht, diese Absorption des Herzens, sagt Krishna in einem tollen Shloka, ich singe ihn euch mal in Sanskrit. Manmana bhava mat bhakto majjaji mang namaskuru mang evaisyasi satyante Pratijane priyosime. In diesem Text spricht Krishna über die völlige Vertiefung des Geistes, der Sinne und schließlich des ganzen Körpers. Den ersten Punkt, den er macht, ist, er sagt, Manmana, denke an mich, nicht an was anderes, an ihn. Mind Control ist sehr wichtig im spirituellen Leben und da fängt wirklich der erste Schritt im spirituellen Leben an, dass man den Geist einfach kontrolliert. Es reicht nicht, dass man einfach äußerlich ja eine neue Frisur trägt und sich neu anzieht und sogar eine Praxis auf sich nimmt, die man mindless, ohne den Geist zu involvieren, macht. Da gibt es diese tolle Geschichte in Indien, dass einmal ein Freund kam zu einem, da lebte also eine Familie in einem Haus, und der Freund des Vaters kam und fragte den Sohn, wo ist dein Vater? Der Sohn, der ein großer spiritueller Mensch war, Adishesh, sagte, er repariert seine Schuhe gerade. Oh, sagte der Freund, dann komme ich später wieder. Schuhe braucht man. Besonders in Indien braucht man Schuhe. Also auch in Deutschland, nehme ich mal an. Aber da gibt es so noch Dornen auf den Wegen. Und gut. So, nach 2 Stunden kam der Freund wieder zurück. Und diesmal machte ihm die Frau seines Freundes auf. Und der Freund sagte, so, wo ist jetzt Govind? Ich war vor 2 Stunden schon da und euer Sohn sagte mir, er repariert die Schuhe. Ist er fertig geworden? Ist er jetzt? Kann man ihn jetzt ansprechen? Die Frau sagte, was? Mein Mann Govind hat nicht die Schuhe repariert. Mein Mann Govind war im Tempel und hat Hare Krishna auf seiner Holzperlenkette gechantet. Wer hat dir gesagt, er hätte seine Schuhe repariert? Na, euer Sohn hat das gesagt. Ach, unser Sohn, das ist ein miefiger Teenager. Jetzt macht er schon seinen Vater schlecht. Der war im Tempel und hat da meditiert. Geh hin, Govind ist ja noch immer im Tempel. Er ist noch nicht zurückgekommen. So, der Freund ging dann zum Tempel. Und als er auf dem Weg zum Tempel war, sagte er, komisch, der Sohn, als er mir sagte, sein Vater reparierte die Schuhe, sah nicht so aus, als würde er gerade was Freches aushecken. Ich frage mal nach. Und er ging dann zu seinem Freund Govind, der tatsächlich im Tempel saß, in aufrechter Haltung, total meditativ, alles war klasse. Sogar das Gyana Mudra war da, an der linken Hand jedenfalls. Und an der rechten hatte er so diese Kette und chantete. Sein Freund sagte, Govind, ich bin's. Govind. Ja, schön. Ich habe eigentlich schon vor 2 Stunden mit dir gerechnet. Wir hatten uns doch verabredet. Ja, sagte der Freund. Ich wusste nicht, dass du im Tempel bist. Ich hatte von deinem Sohn gehört. Was hat er gesagt? Ja, dein Sohn sagte mir, du würdest gerade deine Schuhe reparieren. Als das der Mann, der im Tempel saß, hörte, wurde er knallrot. Mein Sohn ist ein großer Heiliger, sagte er. Ich habe wohl äußerlich gechantet und meditiert, aber innerlich habe ich immer gedacht, meine blöden Schuhe, die sind zu eng und dann ist jetzt auch noch ein Riss da drin in der Sohle. Und wenn ich da jetzt gehe zu Hermine, was ein schöner Indira, dann trapse ich so auf die Straße und dann kommt das stinkige Wasser durch die Schuhreiter, kriege ich Stinkefüße, oder ein Dorn kommt. Ich war die ganze Zeit bei meinen blöden Schuhen. Meine lieben Devotees, liebe Freunde, liebe Zweifler, das ist das Problem. Wenn man den Geist nicht absorbiert, dann ist der Geist auch bei der spirituellen Praxis noch immer bei Schuhreparaturen oder irgendwelchen unnötigen Dingen, die uns mit dieser Welt verbünden. Deswegen sagt Krishna, zuallererst einmal, denk an mich, versink deine Gedanken in mich. Und er sagt auch wie. Jetzt wird's devotional. Du solltest völlig in mich absorbiert sein. In mich, in meiner Form als Syama Sundar, mit einem mondähnlichen Gesicht, scheinenden Haarlocken und wunderschönen Augenbrauen. Wie ich mit Blicken auf meine Devotees schaue, Blicken, aus denen der Nektar der süßen Barmherzigkeit kommt. Ich würde euch sehr gerne einfach mal bitten, eine kleine Krishna-Meditation zu machen. Wir müssen mal sehen, ob wir ein Krishna-Bild hier haben in unserem Tempel. Wir haben ein Krishna-Bild, und zwar ein ziemlich großes. Uddhava, darf ich dich bitten, dieses Bild abzuhängen und mal hierher zu nehmen? Wir werden mal eine einfache Meditation machen. Ihr werdet sehen, wie das wirkt, wenn man den Geist absorbiert. Ich muss mal sehen, was ich dazu brauche. Ich brauche eigentlich nur eure Aufmerksamkeit. Super. Würde es dir was ausmachen, der Bildhalter zu sein?
Nein.
Nein? Gut. Genau. Das ist ein wunderschönes Krishna-Bild. Ich möchte euch bitten, einfach mal kurz mit den Augen zu gehen. Könnt ihr bitte bei den Füßen anfangen und dann so langsam höher gehen? Krishna hat ein Dhoti an. Was für eine Farbe hat er? Braucht ihr nicht zu sagen. Geht bitte dann höher. Ist Krishna in der Form eines kleinen Kindes, wie zu Mutter Yashoda eine liebevolle Beziehung hat? Und schaut seine Augen bitte an. Und auf dem Kopf hat er etwas, vielleicht könnt ihr es sehen, ist eine Faunfeder. Alright. Ich möchte euch jetzt bitten, euch so hinzusetzen, dass ihr aufrecht sitzt. Dazu müsst ihr zunächst mal euer Becken ein bisschen vorschieben. Und dann die Chest, die Brust öffnen. Und dann den Kopf gerade halten, so nach vorne schauen. Im Vedanta Sutra wird gesagt, dass zur Meditation die Posture, die Position wichtig ist. Müssen wir noch sehen, dass wir die ewigen Ablenkungen, die so gerne unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Mohana, bist du vielleicht so gut? Und oh ja, da ist ja auch noch eine. Könntet ihr vielleicht ein bisschen draußen spielen und so? Ich meine jetzt auch, dass die Kinder beschäftigt sind und schön, schön freudig juchzen vor Freude. Also ja, so in dem Sinne. Jetzt möchte ich euch bitten, langsam in diesen Augenblick hineinzugehen und einfach nur gegenwärtig zu sein im Augenblick. Was in der Vergangenheit zurückliegt, lassen wir ruhig zurück. Und was wir nach diesem Tempelbesuch tun werden, ist auch in diesem Augenblick nicht so wichtig wie dieser Augenblick. Um ein bisschen mehr Kontakt aufzunehmen mit dem Augenblick, wollen wir Kontakt mit unserem Atem suchen. So wird unser Bewusstsein ein bisschen geschärft. Beobachtet den Atem einfach. Zuerst noch ohne ihn zu beeinflussen. Jetzt tun wir unsere Aufmerksamkeit auf das Einatmen richten. Versuchen, ein bisschen tiefer einzuatmen, aber nur ein ganz klein bisschen, als wir es normalerweise tun. Wir können uns vorstellen, dass unser Atem wie ein goldener Energiestrom in uns hinein und in die Herzgegend fließt. Jetzt beobachten wir unser Ausatmen. Wir versuchen länger auszuatmen, ein klein bisschen länger, als wir es normalerweise tun. Ein klein bisschen länger noch ausatmen, bitte. Was automatisch dazu führt, dass wir auch tiefer einatmen. Seid bitte voller Vertrauen mit eurem Atmen für vielleicht 3, 4 Atemzüge noch. Jetzt möchte ich euch bitten, über das Gesicht Krishnas zu meditieren oder das Gesicht Krishnas in eurem Herzen entstehen zu lassen. Wenn ihr innerlich vielleicht zu aufgeregt seid oder noch nicht ganz dabei, könnt ihr die Augen kurz öffnen und nochmal auf das Gemälde schauen. Einfach im Inneren dieses Bild entstehen zu lassen. Und jetzt versucht euch bitte vorzustellen, dass Krishna euch anlächelt. Einfach das Lächeln Gottes. Lächeln Gottes, tolles Konzept. Versucht dieses Lächeln durch euer ganzes Dasein fließen zu lassen. Jetzt konzentrieren wir uns langsam wieder auf unseren Atem. reiben unsere Handflächen gegeneinander und tun sie kurz auf die Augen, tun wie beim Palmieren. Und dann nehmen wir die Handflächen von den Augen herunter, schauen sie uns an, als würden wir sie das erste Mal im Leben sehen. Hadibol. So, das ist, wie Krishna hier in der Gita sagt, denk an mich. Ja, und nicht einfach, dass der Geist zum Stillen kommt, sondern dass man an ihn denkt mit einem mondähnlichen Gesicht, mit scheinenden Haarlocken, wunderschönen Augenbrauen und wie er Nektar in Form seiner Blicke verteilt. Nektar aus süßer Barmherzigkeit. Ich weiß, dass das für manche eine ganz neue Konzepte sind, aber warum nicht flexibel sein im Leben und Neues in Betracht ziehen? Der nächste Punkt ist, hier geht es dann aus dem Inneren ins Äußere. Bhavamat Bhakto heißt übersetzt, werde mein Bhakta, werde jemand, der etwas tut für mich. Und Krishna meint dabei, dass man alle Sinne benutzt, wie zum Beispiel die Ohren, um über ihn zu hören, die Augen. Ihr seht, dass unser Altar hat Radha Madan Mohan, dass wir ihn sehen und Darshan nehmen. Man benutzt auch die Hände und macht den Tempel einfach sauber. Ich habe einmal in Heidelberg einen Professoren angetroffen. Ich war gerade dabei mit Knien, auf den Knien war ich völlig verschwitzt mit einem Feudel in der Hand. Feudel ist ein Wischlappen. Und habe den Tempelboden gemacht. Und da kam der Professor herein und sagte, kann jemand mir die Philosophie des Krishna-Bewusstseins erklären? Und ich habe gesagt, ja, bitte kommen Sie auf Ihre Knien, hier ist Ihr Feudel, Ihr Wischlappen, und nehmen Sie den in die Hand und lernen Sie die Kunst, meditativ einen Tempelboden zu säubern. Es gab mal in der deutschen Literatur Zen bei der Motorradreparation oder irgend sowas. Meditation, während man sein Motorrad repariert, glaube ich, so ein Titel. Und ich wusste damals noch nichts von diesem Buch. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht gelesen, aber ich fand den Titel so schön. Die Zen-Meditation beim Motorrad reparieren. So habe ich dann eben gesagt, kommen Sie mal auf die Knie jetzt, nicht Theorie, das versteht man so und so nicht theoretisch, spirituelles Leben, und feudeln Sie. Ich hatte noch so einen schönen norddeutschen Akzent damals, ist glaube ich immer noch ein bisschen erhalten geblieben. Feudeln Sie mit mir freudvoll den Tempel. Und beschäftigend, es geht darum, die Sinne, Augen und Hände sind aktive Sinne, in den Dienst Gottes zu stellen. Das ist der zweite Punkt vom Schlüsselvers. Das war ein junger Professor. Hat wohl ein bisschen mit sich gekämpft am Anfang, soll ich oder soll ich nicht? Und dann kam er tatsächlich auf die Knie runter. Ich hatte besorgt ihm einen zweiten Feudel und wir haben ein total gutes Team ergeben. Und er hat tatsächlich eine sehr nice Verwirklichung gemacht in dieser Sache. Er ist später sogar ein Devotee geworden. Ich habe ihn jetzt gerade wieder gesehen. Das ist Krishna Chetra Prabhu, der in Hongkong an der Hongkonger Universität über Bhakti unterrichtet, nämlich erinnert hat, wie er damals kam und ich ihn also zu praktischen Bhakti inspiriert hatte, dass er da was macht. Ne? Yes. So, also es geht darum, nicht einfach nur den Geist zu beschäftigen in der Meditation, sondern das, was wir haben, die Sinne unseres Körpers einzusetzen in spirituellen Tätigkeiten. Über Krishna zu hören, über Krishna anzuschauen, aber dann auch etwas mit den Sinnen aktiv in seinem Dienst zu tun. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt wäre, verehre mich. Man gibt Krishna Räucherwerk, Blumen, Lampen und vor allen Dingen auch etwas zu essen. Meine lieben Freunde und liebe Devotees, wenn man einfach lernt, für Krishna zu kochen, für Gott zu kochen und ihm das dann zu opfern und dann geweihte Speise, spirituelle Speise zu sich zu nehmen, macht das Leben einen unglaublichen Aufschwung. Das kann man auch ganz einfach in der Natur machen, wenn man, sagen wir mal, in Griechenland durch die Olivenhaine spaziert und sich Oliven abpflückt, die opfert zu Krishna oder zu Gott und danach verschweißt. Unglaubliches Gefühl, unglaubliches Lebensgefühl. Und schließlich Ehrerbietung. Ich weiß, für uns Westler sind Ehrerbietungen problematisch, aber ich möchte euch eure Reservation hier nehmen, indem ich ein bisschen über die Wirkung von Posture, wie sagt man Posture? Haltung, glaube ich, ne? Haltung auf unser Gemüt erzählt. Wenn man zum Beispiel so ist, macht einfach mal bitte so, die Hände so hoch und ja, und jetzt vielleicht lächelt ihr, wenn das irgendwie geht und jetzt fühlt euch elend. Es geht einfach nicht, wenn diese Haltung ist. Danke, ihr könnt wieder normal. Das ist übrigens die Haltung, wie Gauranga Mahaprabhu gechantet und getanzt hat. Man kann sich so nicht einfach miserabel fühlen. Es geht einfach nicht, weil die Haltung sehr den Geist beeinflusst. Das ist magisch. Einmal kam zu einem indischen Lehrer, ja, so einer so hin, der so richtig so eine gedrückte Persönlichkeit war. Kam so hin. Ich fühle mich so schlecht. Und meine Frau und die Kinder und die Suppe schmeckt nicht und alles Mögliche war schlecht. Und dieser indische Meister antwortete ihm also nichts, sondern ging auch so in die Haltung rein. Und nach 2 Minuten schrie er begeistert auf und sagte, es wirkt auch bei mir. Ich fühle mich auch so elend und miserabel. Ja, ja. Es wirkt auch bei mir. Es wirkt. Absolut effektiv. Also Haltung nimmt sofort einen Einfluss auf das Bewusstsein. Und bei dieser vierten Übung geht es um eine ganz fantastische Haltung, nämlich eine demütige Haltung, wo sich jemand tatsächlich verneigt. Also verneigt heißt nicht nur so, wie wir das kennen, sondern sich zu Boden verneigt. Bow down, Mister. Da gab es mal so ein Lied. Das ist die vierte Übung. Die sieht man oft, wenn Freunde und Devotees in den Tempel kommen, die verneigen sich. Und es gibt ein Werk, ein Meditationswerk aus dem 15. Jahrhundert, Krishna Lila Stava heißt es, im Augenblick mein absoluter, was ich am liebsten lese und wende. Da wird gesagt, da wird Meditation und Ehrerbietung verbunden, indem du eine bestimmte Meditation ausführst und dich dann, während du das meditativ im Geiste hast, verneigt. Und zu Anfang dieser Schrift heißt es, diese Schrift ist geschrieben worden, um die Glückseligkeit von 108 Ehrerbietungen zu kosten. Also, das wäre dann das vierte. Gut, ich merke gerade so ein bisschen, Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und merke, wir sind schon ein bisschen in diesem Zeitrahmen, wo manche von uns nicht mehr so ganz im Augenblick sein können, weil sie andere Verpflichtungen auf sich genommen haben. Ich möchte das nochmal schnell zusammenfassen. Wenn wir also nach der Bhagavad Gita unser Herz transformieren wollen und eine Antwort auf diese Frage gewinnen wollen, wie kann ich das gottähnliche Vakuum im Herzen füllen, dann kann man 4 Übungen machen, jeden Tag. Ich würde euch das richtig empfehlen, euch das aufzuschreiben und bevor ihr in die Welt hinein stürmt, zu sehen, ob ihr die Übung schon gemacht habt und sie auch zur Not in der Welt machen oder warum zur Not gerade in der Welt machen. Zunächst einmal an Krishna denken, zu meditieren. Das zweite ist, etwas für ihn zu tun. Es fängt an mit über ihn hören, dass man die Sinnesorgane einsetzt, bis geht in praktische Dinge rein. Der Kreativität sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Und dann, dass man Krishna etwas opfert, vielleicht ein Räucherstäbchen jeden Tag vor einem kleinen Bild oder einem kleinen Altar, den man sich errichtet. Oder wenn ihr sagt, also mit Krishna, das ist mir noch ein bisschen zu früh, ich nehme lieber einen anderen Altar und tue da einen Buddha zum Beispiel hin, da fühle ich mich sehr wohl, der wirkt so ruhig und so. Nicht? Auch das, dass man eine Verehrung tut, nicht? Connected sozusagen. Und schließlich eine Ehrbietung. Das sind sehr machtvolle Übungen, die einen neuen Raum in unserem Leben schaffen, die dafür auch sorgen, dass das ständige Geschwätz des Geistes zur Stille kommt, dass der Geist da rausgeht und dass man da einfach einen neuen Raum schafft, wo Krishna dann ins Herz hineinziehen kann. Und wenn das der Fall ist, wenn es nur zu einem kleinen Prozent der Fall ist, dann ist das Leben erfolgreich und nektarhaft. Gut, das ist, was ich euch heute mitbringen wollte. Etwas Praktisches. Diejenigen, die gerne Textstellen nochmal nachlesen wollen, es findet ihr diese Unterweisung im 9. Kapitel der Gita, Text 34 und könnt dann mit Hilfe der Erläuterung da noch tiefer gehen und, sagen wir mal, anfangen zu praktizieren. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. So schön hier zu sein. Merkt ihr das so mitten in der Natur? Das hat was, ne? Hare Krishna. Ich habe euch jetzt noch einen kurzen Movie mitgebracht, den wir gemacht haben. Gaurahari, are you here?
Yes.
It's only like 7 minutes, isn't it?
Yes.
7 minutes. Es ist nur 7 Minuten. Also ich weiß, weil manche schon sagen, oh mein Gott, es ist ja gut, aber wenn es jetzt so lange dauert, nur 7 Minuten und dann werden wir euch ein vielseitiges Festmahl offerieren und dann wird's sehen. Diese Sendung heißt, oder dieses Movie heißt May You Be Blessed. Hare Krishna. Die Leinwand ist da hinten. Hare Krishna. Oh, da war die.